请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 18. Dezember 2024 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Juliane Miller geht weiter auf die Windkraft in Taiwan ein, diesmal mit dem Schwerpunkt auf der sogenannten Lokalisierungspolitik Taiwans. Danach das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilon Huang. Heute spreche ich noch einmal über die Bemühungen von Taiwans Regierung, den Tourismus wieder auf Vor-Covid-Niveau zu bringen. Diesmal geht es insbesondere um eine Gruppe, bei der diese Bemühungen wohl schon gewirkt haben, den Besuchern aus den USA. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Bürgermeister von Taipeh fordert Reduzierung der chinesischen Militäraktivitäten um Taiwan. American Legislative Exchange Council beschließt Richtlinie zur Unterstützung Taiwans in der UN. Und EU-Taiwan-Handelstreffen unterstützt Vereinbarung über Investitionsbedingungen für Offshore-Windkraftanlagen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der Bürgermeister von Taipeh, Jiang Wan-an, forderte am Montag auf dem 15. Taipeh-Shanghai-Stadtforum eine Reduzierung der chinesischen Militäraktivitäten um Taiwan. Jiang begann seine Rede auf dem Stadtforum in Taipeh mit einem Hinweis auf die Herausforderungen, denen sich die Delegation aus Shanghai bei ihrem Besuch in Taiwan gegenüber sah. Er sagte, dass die Aufrechterhaltung des 15-jährigen Austauschs nicht einfach gewesen sei und nicht als selbstverständlich angesehen werden dürfe. Jiang sagte der Shanghaier Delegation, ich sage oft, je angespannter und schwieriger der Moment, desto mehr Kommunikation ist nötig. Es ist besser, das Verständnis zu verbessern, als Missverständnisse zu vergrößern, so Jiang. Der Bürgermeister von Taipeh betonte, dass das Forum zwar den Austausch über die städtische Verwaltung und Entwicklung erleichtere, dass aber letztlich die Menschen im Mittelpunkt dieser Bemühungen stünden. Er bekräftigte sein seit seinem Amtsantritt bestehendes Engagement für den Aufbau einer menschenorientierten Stadt. Er unterstrich, dass ein gutes Partnerschaftsforum zu einer guten Beziehung zwischen beider Seiten der Straße führt. Jiang fügte hinzu, Frieden ist kostbar, Konflikte sind unklug. Der Weg zum Frieden ist zwar kurvenreich, aber er ist unsere Anstrengung wert. Jiang, der sich vor den Vertretern der Kommunistischen Partei Chinas als demokratisch gewählter Bürgermeister von Taipeh bezeichnete, rief dann zu mehr Dialog, friedlichen Initiativen und Zusammenarbeit auf. Ich denke, wir brauchen mehr Dialog und weniger Konfrontation, mehr Olivenzweige des Friedens und weniger saure Trauben des Konflikts, mehr Fischerboote, die den Sonnenuntergang beleuchten und weniger Getöse von Schiffen und Flugzeugen. Der American Legislative Exchange Council verurteilte Chinas Fehlinterpretation der UN-Resolution 2758 in einer neuen Modellrichtlinie, die am Dienstag verabschiedet wurde. Darin wird die UNO aufgefordert, sich Chinas Verzerrung der Resolution zu widersetzen und sie nicht zu benutzen, um Taiwans Teilnahme am UN-System zu verweigern. Das Council forderte auch den UN-Generalsekretär auf, neutral zu bleiben und die Resolution nicht dazu zu benutzen, taiwanische Staatsangehörige und Medien vom Besuch von UN-Gebäuden oder der Teilnahme an UN-Veranstaltungen abzuhalten. Die Geschäftsführerin der Nichtregierungsorganisation, Lisa Nelson, sagte, dies ist nicht nur ein Angriff auf Taiwans Wirtschaft und Freiheit, sondern auch auf die Grundrechte seines Volkes. Untätig zuzusehen, während dies weitergeht, entehrt die Werte der Freiheit und der Selbstverwaltung, die demokratische Gesellschaften weltweit untermauern. Verteidigungsminister Wellington Gore hat am Mittwoch davor gewarnt, dass eine Verzögerung der Haushaltszuweisung Taiwans Programm für die U-Boote aus landeseigenem Bau um 2 Jahre verschieben könnte. Er reagierte damit auf den Vorschlag von Parlamentariern der Opposition, die Mittel für den Bau des Bootes zu streichen. Während der Überprüfungsbudgets für 2025 durch den Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und nationale Verteidigung des Parlaments schlugen die Kuomintang-Parlamentarier vor, das Budget für das U-Boot-Programm einzufrieren oder ganz zu streichen. Insbesondere, da man Bedenken hat, dass der Prototyp Haikun die Seeerprobung noch nicht abgeschlossen hat. Laut Guo soll das U-Boot Haikun im September 2025 in See stechen, was nicht in den aktuellen Budgetzyklus fällt. Das Programm könnte erhebliche Rückschläge erleiden, wenn sich die Haushaltsberatungen bis 2026 verzögern. Er betonte, dass diese potenziellen Haushaltskürzungen erhebliche Auswirkungen auf den Zeitplan des Projekts und die nationalen Verteidigungskapazitäten haben könnten. Taiwan und Europa haben sich beim jährlichen Handels- und Investitionsdialog zwischen der EU und Taiwan in Brüssel für eine im vergangenen Monat unterzeichnete Vereinbarung zur Beilegung eines Streits über Investitionsbedingungen im taiwanischen Offshore-Windsektor ausgesprochen. Der Generaldirektor Handel der Europäischen Kommission sagte in einer Erklärung nach dem Treffen am Dienstag, dass beide Seiten ihre Wertschätzung für die kürzlich erzielte Einigung über die Investitionsbedingungen im Offshore-Windsektor zum Ausdruck gebracht hätten. Die EU betonte auch, wie wichtig es sei, diese Vereinbarung effektiv umzusetzen. Dies bezog sich auf eine Vereinbarung zur Beilegung eines Streites bei der Welthandelsorganisation, den die EU im Juli wegen Taiwans Umgang mit seinem Offshore-Windmarkt und insbesondere wegen der Anforderungen an den lokalen Anteil bei Offshore-Windprojekten initiiert hatte. Taiwan erklärte sich bereit, bei künftigen Ausschreibungen die Anforderungen an die Lokalisierung aufzugeben, entweder als Zulassungsbedingungen oder als Zuschlagskriterien. Außerdem verpflichtete man sich, eine größere Flexibilität bei der Art und Weise einzuführen, wie die siegreichen Projekte der letzten Auktion weitergeführt werden, so die Generaldirektion Handel in einer Erklärung vom 8. November. Taiwan und die EU halten seit 1981 regelmäßige Treffen im Rahmen des Wirtschafts- und Handelsdialogs ab. Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon Technologies hat am Mittwoch ein Büro in Kaohsiung eröffnet, um seine Beziehungen zur taiwanischen IC-Lieferkette zu verstärken. In einer Erklärung erklärte Infineon, dass sich die Aktivitäten der Niederlassung in Kaohsiung darauf konzentrieren werden, eine Partnerschaft mit Taiwans IC-Assembly- und Testdienstleistern aufzubauen, indem Geschäfte an diese ausgelagert werden und durch diese engen Beziehungen Innovation und Produktionseffizienz zu steigern und eine höhere Produktqualität anzustreben. Die Niederlassung in Kaohsiung liegt im Southern Semiconductor S-Corridor, in dem viele Halbleiterunternehmen angesiedelt sind. Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter in der Lage sein werden, mit IC-Assembly- und Testfirmen in Taiwan zu interagieren und die Beziehungen zu ihnen auszubauen. Infineon fügte hinzu, dass es in Zukunft mehr IC-Packaging und Testgeschäfte bei seinen Zulieferern in Taiwan einführen werde, da das Land zu den weltweit führenden Halbleiterproduktionsclustern gehöre und als wichtige Outsourcing-Basis für das Unternehmen diene. Seit Infineon 1999 erstmals in den taiwanischen Markt eintrat, hat das Unternehmen enge Geschäftsbeziehungen zu Kaohsiung aufgebaut. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan schlossen am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten höher, wobei die Marktstimmung vor einer Sitzung der US-Notenbank vorsichtig bleibt. So schloss der TAIX heute 150,66 Punkte oder 0,65% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.168,67 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei 399 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet fast 11,7 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Eine kontinentale Kaltfront, die Taiwan gestern Nacht erreicht hat, hat Nord- und Ost-Taiwan fest im Griff. Hier war es am Mittwoch stark bewölkt, aber trocken. Dabei erreichten Höchsttemperaturen nur 16 bis 17 Grad. In Zentral- und Südtaiwan war es überwiegend heiter und trocken. Hier erreichten die Höchsttemperaturen in Zentral-Taiwan 18 bis 21 Grad und in Südtaiwan 22 bis 24 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 19. Dezember 2024. Im ganzen Land ist es noch einmal etwas kühler als heute. Dabei ist es im Norden und an der Ostküste teilweise stark bewölkt und es kommt immer wieder zu Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan ist es wechselhaft, aber trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 14 bis 15 Grad, in Zentral-Taiwan 16 bis 19 Grad und in Süd-Taiwan 19 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 18. Dezember 2024. Weiter geht es nun mit Juliane Miller und Taiwan in Bewegung. Juliane Miller geht heute weiter auf die Entwicklung der Windkraft in Taiwan ein und geht dabei insbesondere auf die sogenannte etwas umstrittene Lokalisierungspolitik ein.
Hallo und herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Am Mikrofon begrüßt euch Juliane Miller. In der vergangenen Woche haben wir mit David Jiang vom World Forum Offshore Wind geredet über die taiwanischen Lokalisierungsanforderungen in der Offshore-Windkraft. Das ist die Vorgabe der taiwanischen Regierung, dass beim Bau von Offshore-Windkraftanlagen ein hoher Anteil der Komponenten aus lokaler Herstellung kommen muss. Wir haben darüber geredet, wie diese Politik geholfen hat, eine lokale Windkraftindustrie in Taiwan aufzubauen, aber auch, wie es dazu geführt hat, dass die Investitionskosten gestiegen sind. Einige Firmen haben den taiwanischen Markt auch wieder verlassen, wobei David der Meinung ist, dass das nicht nur an den Lokalisierungsanforderungen alleine lag.
Ich denke, dass Unternehmen, die nach Taiwan kommen oder es auch wieder verlassen, dafür sehr unterschiedliche Gründe haben. Einige Unternehmen sind abgewandert, weil der von ihnen gewählte Projektstandort leider zurückgezogen wurde. Einige Unternehmen haben ihre Investitionen pausiert, weil vielleicht der Zeitpunkt für das Unternehmen nicht der richtige war. Oder sie hatten sich mit ihren Investitionen übernommen. Der Krieg in der Ukraine und Covid, das treibt die Kosten für alle erheblich in die Höhe. Wenn sich also ein Markt langsamer entwickelt als erwartet, ist es für internationale Unternehmen vernünftig, ihren Schwung zu bremsen. Aber Taiwan ist aufgrund seiner geografischen Lage und der Möglichkeiten, die sich aus der Entwicklung seiner eigenen erneuerbaren Energien und der umliegenden Märkte ergeben, sehr interessant. So haben einige Unternehmen beschlossen, zukünftige Investitionen in Taiwan zu pausieren, aber Taiwan als Drehscheibe für Projekte im asiatisch-pazifischen Raum zu nutzen. Ich finde es also recht interessant, dass Unternehmen kreativ überlegen, wie sie Taiwan nutzen können. Die Abkehr von Taiwan aufgrund einiger politischer Maßnahmen und Beschränkungen kann jetzt, da sie gelockert wurden, neu überdacht werden.
Ich habe gehört, dass es auch Firmen gab, die versucht haben, die Lokalisierungsanforderungen zu umgehen, indem sie taiwanische Firmen gegründet haben, fast fertige Produkte gekauft haben und sie dann in Taiwan fertiggestellt haben. Und so konnten sie diese Teile dann als lokal hergestellt vermarkten.
Ja, ich denke, die Industrie ist sehr clever darin, verschiedene alternative Methoden zu finden, um die Verpflichtungen zu lokal hergestellten Komponenten zu erfüllen. Und ja, ich denke, einige der Joint-Venture-Bemühungen sind ein Ergebnis der Lokalisierungspolitik und schaffen so ein wenig mehr Flexibilität für die industrielle Lieferkette. Denn du kannst dir vorstellen, wenn es keine Flexibilität und keine Kreativität in diesem Bereich gäbe, würde sich die Industrie noch langsamer und vielleicht noch schwieriger entwickeln, denke ich. Das würde zu höheren Kosten führen, was sehr bedauerlich wäre. Ich denke also, dass die Stimulierung der Kreativität durch Joint Ventures oder andere Forschungskooperationen die positive Seite der Lokalisierungsanforderungen ist, sodass wir verschiedenes Wissen und Fähigkeiten von der lokalen Seite oder an die lokale Seite weitergeben können.
Die Lokalisierungsanforderungen wurden mittlerweile gelockert.
Taiwan wird in Zukunft die Anforderungen an den lokalen Anteil reduzieren oder aufheben. Für Runde 3.1 bleibt die Regelung leider bestehen, weil der gesamte Prozess schon bestätigt und besiegelt wurde. Aber für Runde 3.2 können die Entwickler Anträge einreichen, um die Lokalisierungsanforderungen auf Basis einer Einzelfallbewertung flexibel zu gestalten. Wir rechnen damit, dass in der Runde 3.3, die bald kommen sollte, die Lokalisierungsanforderungen für die Industrie aufgehoben werden.
with that, local contents should be lifted.
Wie kam es zu der taiwanischen Kehrtwende?
Interessant ist die Entwicklung auch im Zusammenhang mit dem neuen Minister.
David spricht hier vom taiwanischen Wirtschaftsminister Guo Zhihui. Die frühere Ministerin war Wang Meihua.
Der vorherige Minister war ein großer Befürworter der Lokalisierungsanforderungen. Aber der neue Minister hat seit seiner Amtseinführung im Mai eine natürlichere Entwicklungsumgebung bevorzugt. So hat er bei vielen Gelegenheiten erwähnt, dass die Regierung im Rahmen dieser Politik die lokalen Unternehmen fast ein Jahrzehnt lang geschützt hat und dass es vielleicht an der Zeit sei, ein Wettbewerbsumfeld zuzulassen, sodass die lokalen Industrien tatsächlich etwas schneller wachsen können, anstatt unter diesem Schutz zu stehen. Ich denke also, dass die veränderte Haltung auch einen großen Unterschied macht, wie der WTO-Streit verhandelt wird. Ja, vielleicht hätten sie hartnäckig bleiben können, verhandeln und sich erklären können. Und vielleicht ist die Lokalisierungspolitik auch vor der WTO vertretbar. Aber wenn es 2 Jahre dauert, den Prozess zu durchlaufen, und dazwischen hat man eine große Unsicherheit in der Entwicklung. Und das ist sehr, sehr schwierig für Taiwan und auch für die Unternehmen, die hier sitzen und sich fragen, müssen wir mehr investieren oder können wir andere Alternativen wählen? Und das ist tatsächlich sehr schlecht.
Das WTO-Streitbeilegungsverfahren, welches die EU im Juli 2024 beantragte, kam also zu einem Zeitpunkt, an dem es in Taiwan und in der taiwanischen Regierung bereits Zweifel an der Lokalisierungspolitik gab.
Ich denke, Minister Guo hat eine sehr interessante Entscheidung getroffen. Denn wenn die Lokalisierungspolitik die Entwicklung der Industrie eher bremst als beschleunigt, führt das dazu, dass die Produktion erneuerbarer Energien sich verzögert. Und wir schauen uns an, was international passiert. Die Bemühungen um die Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes bleibt bestehen. Ob Atomkraft nun als sauber gilt oder nicht, wir wollen die Kohlenstoffemissionen reduzieren. Punkt. Daher finde ich es sehr interessant, dass viele der führenden multinationalen Unternehmen ihre ESG-Programme verschärfen und eine CO2-reduzierte Lieferkette für ihre Produkte haben wollen. Und das hat auch mit Taiwan zu tun, denn die meisten taiwanischen Unternehmen sind Teil ihrer Lieferkette. Es handelt sich um einen Kreislauf. Wir kommen also auf die Entscheidung von Minister Guo zurück. Wenn exportierende Unternehmen oder Schlüsselindustrien schnell erneuerbare Energien brauchen und du das Gefühl hast, okay, vielleicht gibt es eine Politik, mit der wir, wenn sie aufgefrischt wird, vielleicht die Entwicklung der Industrie beschleunigen können, sollten wir das tun.
Wie waren die Reaktionen auf diese Lockerung der Lokalisierungspolitik? Das kam ja sehr plötzlich.
Ja, vor dem endgültigen Ergebnis haben viele gemeinnützige Organisationen, Denkfabriken und Experten ihre Meinung gesagt. Wenn man sich das Endergebnis ansieht, wenn die Lokalisierungspolitik so aufgehoben wird, wie derzeit vorgesehen, werden wir eine Situation haben mit den Unternehmen aus Taiwan, die investiert haben. Sie haben an die Lokalisierungspolitik geglaubt und deshalb investiert. Und jetzt wird sie plötzlich komplett aufgehoben. Aber sind die taiwanischen Unternehmen bereit für einen derartigen wirtschaftlichen Wettbewerb? Wir wissen es nicht. Ich denke, sie werden ein bisschen mehr Zeit oder mehr Flexibilität genießen, um in den internationalen Wettbewerb einzusteigen. In den letzten 1 oder 2 Monaten haben wir einige Reaktionen von Unternehmen gesehen, die sagten, oh, jetzt müssen wir uns noch schneller anpassen, denn sobald internationales Fachwissen nach Taiwan kommt, ist die Auswahl sehr groß. Qualität, Kosten, Produktionsgeschwindigkeit, Liefertermine, all das wird ins Spiel kommen. Können wir wettbewerbsfähig sein oder sollten wir dieses Wissen, das wir bereits durch die Lokalisierungspolitik gewonnen haben, weitergeben und stattdessen etwas anderes machen? Es gibt also eine Menge unterschiedlicher Meinungen.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. In der nächsten Woche sprechen wir weiter über die Zukunft der Offshore-Windindustrie in Taiwan. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Juliane Miller im Interview mit David Jiang.
Das war Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller und weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin und mir, Ilon Huang. Heute mit dem dritten und letzten Teil zu den Bemühungen der Regierung, Taiwans Tourismus weiter voranzutreiben. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Nach dem Ende der Covid-Pandemie möchte Taiwans Regierung den internationalen Tourismus weiter ankurbeln. Wie sie das versucht und ob sie erfolgreich damit ist, darum ging es in den letzten beiden Folgen des Wirtschaftsmagazins. Im heutigen Teil geht es um eine Besuchergruppe, bei der die Bemühungen der Regierung wohl Erfolg gehabt hat. Besucher aus den USA. Die Besucherzahlen aus den USA nähern sich dem Niveau vor der Pandemie und übertreffen die der Nachbarländer, schreibt Jane Rickards für das Magazin Taiwan Business Topics von der American Chamber of Commerce in Taiwan. Das sei auf neue Flugrouten, vielfältige Attraktionen und eine starke Tourismuskampagne zurückzuführen. In der Zeit nach der Pandemie habe der amerikanische Tourismus einen der stärksten Aufschwünge auf Taiwans Reisemarkt erlebt. Daten der taiwanischen Tourismusbehörde zeigen, dass die Vereinigten Staaten in diesem Jahr die viertgrößte Quelle für die Besucherankünfte in Taiwan waren, noch vor Singapur, den Philippinen und Thailand. Amerikanische Touristen haben stark zugenommen, wird Michael Wu, CEO von My Taiwan Tours, von Jane Rickards zitiert. Der Generaldirektor der taiwanischen Tourismusbehörde, Joe Zhou, erklärte, dass die Behörde bis 2028 jährlich 1 Million amerikanische Besucher anziehen wolle. Im vergangenen Jahr wurden fast 530.000 amerikanische Besucherankünfte in Taiwan verzeichnet, was 88% des Niveaus vor der Pandemie im Jahr 2019 entspricht. Von Januar bis August 2024 stiegen die amerikanischen Besucherankünfte auf 93% dieses Niveaus vor der Pandemie. Von diesen Besuchen wurden 54% als Freizeitreisen eingestuft. Unter allen Besucherankünften Taiwan in diesem Zeitraum lag Hongkong mit mehr als 880.000 Besucherankünften an erster Stelle, gefolgt von Japan mit rund 795.000 und Korea mit rund 620.000. Hinter den Vereinigten Staaten lagen die Philippinen mit über 300.000 Besuchern. Die steigende Zahl von Flügen zwischen USA und Taiwan hat diesen Aufschwung erheblich gefördert. Derzeit gibt es über 140 wöchentliche Flüge zwischen den beiden Ländern. Mitte des Jahres nahmen drei Fluggesellschaften neue Direktverbindungen zwischen Seattle und Taipei auf. So nahmen Delta Airlines im Juni die erste Direktverbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan seit mehreren Jahrzehnten auf und bietet nun tägliche Flüge von und nach der Stadt im Nordwesten der USA an. Die neuen Flüge sind die ersten in Taiwan seit 2017, als Delta Airlines den One-Stop-Service über Japan einstellte. Laut der Erklärung der Fluggesellschaft gegenüber Topics wurde die Entscheidung zur Einführung dieser Strecke durch das schnelle Wachstum Taiwans als Unternehmensmarkt, insbesondere in den Bereichen Fertigung und Technologie, vorangetrieben. Delta beobachte jedoch auch eine starke Nachfrage unter Freizeitreisenden, wobei sich die Strecken im letzten Sommer in beiden Richtungen als sehr beliebt erwiesen. Wir erwarten, dass der Trend zu Taiwan als neues Reiseziel in diesem Jahr weiter zunehmen wird, so Delta. Von den taiwanischen Fluggesellschaften bietet Starlux Airlines seit August 3 wöchentliche Flüge nach Seattle an, während China Airlines im Juli 5 wöchentliche Flüge wieder aufgenommen hat und damit die tägliche Verbindung von EVA Air nach Seattle ergänzt. Während die Verbindungen zur Westküste der USA ausgebaut wurden, müssen die regulären Direktflüge nach Guam und Hawaii nach der Pandemie erst wieder aufgenommen werden. Wir arbeiten an der Wiederaufnahme von Linienflügen nach Guam, sagt Felix Yen, Direktor des Taiwan-Büros in Guam. Tatsächlich bietet China Airlines nun seit Ende November wieder Flüge nach Guam an. Eine Umfrage der Tourismusbehörde aus dem Jahr 2023 ergab, dass die amerikanischen Besucher vor allem von der taiwanischen Küche und den Straßenimbissen, der malerischen Landschaft und der Herzlichkeit der Menschen angetan seien. Die Beamten stellten fest, dass auch das vielfältige Angebot an Aktivitäten amerikanische Touristen anspricht, darunter Tauchen, Surfen und Meditationskurse, die sich auf die spirituellen Praktiken Taiwans konzentrieren. Die Taroko-Schlucht ist bei Amerikanern wegen ihrer natürlichen Umgebung und spektakulären Aussichten sehr beliebt, sagte Wu von My Taiwan Tours. Leider wird es einige Zeit dauern, bis sich die Region Hualien von den Schäden erholt hat, die in diesem Frühjahr durch ein schweres Erdbeben verursacht wurden. Jenny Jung, Generalsekretärin der Taiwan Visitors Association, ist der Meinung, dass die zunehmende weltweite Medienaufmerksamkeit für Taiwans erfolgreiche Covid-19-Antwort und Chinas jüngste Militärübungen den Tourismus indirekt angekurbelt haben, indem sie Taiwan auf der Weltkarte erscheinen ließen. Wu stimmt dem zu und fügt hinzu, dass diese Berichterstattung bei einigen amerikanischen Reisenden, die Taiwan besuchen wollen, bevor die Spannungen zwischen Taiwan und China möglicherweise weiter eskalieren, ein Gefühl der Dringlichkeit hervorrufen könnten. Wu sagte auch, dass er amerikanischen Besuchern, die zum ersten Mal nach Taiwan kommen, in der Regel beliebte Attraktionen in Taipei wie die Chiang Kai-shek Memorial Hall und den Taipei 101 sowie malerische Ziele wie den Sun Moon Lake empfiehlt. Amerikaner kommen oft mit bescheidenen Erwartungen an, was ihre Erfahrungen in Taiwan noch lohnender macht, sagt er. Er fügte hinzu, dass viele Besucher von dem vielfältigen kulinarischen Angebot der Insel angenehm überrascht seien, nicht nur von lokalen Spezialitäten, sondern auch von der außergewöhnlichen kantonesischen und japanischen Küche. Sarah Lin, Generalmanagerin des Fünf-Sterne-Hotels Crown Plaza Tainan, sagt, dass amerikanische Touristen, die in ihrem Hotel übernachten, im Allgemeinen von Tainans Straßenimbissen und historischen Sehenswürdigkeiten wie dem Anping Old Fort und dem Chilkan Tower begeistert seien. Wenn Sie eine historische Stätte besuchen, wollen Sie wirklich die Geschichte kennen, warum sie gebaut wurde und welche Bedeutung sie hat, sagt sie. Die Chinesen kommen wegen des Essens hierher und so ist es auch in Singapur. Lin weist darauf hin, dass die Verkehrsmittel und die Infrastruktur von Tainan für ausländische Touristen nach wie vor eine Herausforderung darstellen. Sie weist darauf hin, dass das Fehlen eines MRT-Systems, die beträchtlichen Entfernungen zwischen Touristenattraktionen und die Unregelmäßigkeit der Busverbindungen ein großes Hindernis für Besucher darstellen. Nach der Pandemie hat Taipei einen starken Anstieg ausländischer Touristen erlebt, aber in Tainan ist es sehr traurig, sagt sie. Die Regierung habe ihre Bemühungen zur Förderung des Taiwan-Tourismus in den Vereinigten Staaten verstärkt. Die Tourismusbehörde plant im nächsten Jahr, ein Taiwan Tourismus Information Center in Seattle zu eröffnen, um mehr Besucher aus dem Nordwesten anzuziehen, zusätzlich zu den bestehenden Büros in New York, Los Angeles und San Francisco. Ein ähnliches Zentrum in Chicago wird für 2028 in Betracht gezogen, so Zhou. Im Mai führte die taiwanische Tourismusbehörde den neuen Slogan Taiwan Waves of Wonder oder Taiwan Wellen der Wunder ein, auf die ich schon in den letzten beiden Folgen des Wirtschaftsmagazins eingegangen bin. Diese Marke wurde in den Vereinigten Staaten aktiv beworben, erstmals in einer Anzeige am Times Square und auf den Doppeldeckerbussen von New York City im September. Im Juni veranstaltete die Tourismusbehörde gemeinsam mit Vertretern taiwanischer Fluggesellschaften, lokaler Regierungen und Reisebüros Tourismus-Workshops in Seattle, Los Angeles und San Francisco. Ziel der Veranstaltungen war es, amerikanische Reiseunternehmen mit taiwanischen Partnern zusammenzubringen, neue Flugrouten zu fördern und Reisepakete zu entwickeln. Jung stellte fest, dass die Teilnehmerzahl in diesem Jahr deutlich höher war als vor der Pandemie. Es kamen mehr nicht-taiwanische und nicht-chinesische Reisebüros zu unserer Veranstaltung. Darüber waren wir sehr froh, sagte sie. Die Tourismusbehörde hat sich mit amerikanischen Shows zusammengetan, um die Sichtbarkeit Taiwans zu erhöhen. So lud sie Philipp Rosenthal ein, die Küche und Kultur Taiwan zu erforschen. Philipp Rosenthal ist bekannt als Gastgeber der Netflix-Sendung Somebody Feed Phil, jemand füttere Phil, und die Taiwan-Folge wurde im vergangenen März weltweit ausgestrahlt. Eine aktuelle Werbestrategie für Taiwan konzentriert sich auch auf die gemeinsame Liebe der beiden Länder zum Baseball. Bei einem ihrer Spiele im September veranstalteten die Arizona Diamondbacks einen von Delta Airlines und Guiguai Company gesponserten Abend zur Feier des taiwanischen Erbes mit den Dragon Beauties, den Cheerleadern der Weichuan Dragons aus der taiwanischen Profiliga. Die Veranstaltung, an der TSMC-Mitarbeiter in Arizona teilnahmen, umfasste auch einen Stand zur Förderung des taiwanischen Tourismus. Diese und andere Werbekampagnen haben scheinbar Früchte getragen und so kann die taiwanische Tourismusbranche auch in Zukunft weiter auf eine steigende Zahl von amerikanischen Touristen hoffen. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war zum Abschluss des heutigen Programmes das Wirtschaftsmagazin. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am Mittwoch, den 18. Dezember 2024. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.